Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Hip Hip Hooray. Die Revolution im Convenience Food Markt. Kevin Hornick gibt Einblicke in sein buntes Gastronomieleben und wie er zum Unternehmer wurde. Über Tugenden und Werte der Startup-Szene und den Spaß an der Sache.
Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dachvibes. Heute mit Kevin Hornick von QA Spices. Hallo Kevin.
Hi, freut mich sehr.
Freut mich sehr, dass wir mal in der Podcast-Episode hier sprechen können. Wir haben uns ja in den letzten Monaten schon vermehrt auf Events getroffen. Ich glaube, beim Food Innovation Camp in Hamburg wart ihr Aussteller und da konnte ich euer Produkt auch erstmalig probieren.
Genau, da waren wir noch ganz, ganz frisch auf dem Markt, also noch gar nicht auf dem Markt, also quasi indirekt. Aber genau, da haben wir uns das allererste Mal getroffen.
Ja, und ich war von dem Produkt sehr überzeugt. Ich habe ja schon viel probieren können in den letzten Jahren und muss echt sagen, dass ihr da echt ein solides Produkt auf die Beine gestellt habt. Vielleicht doch mal zu QA. Was macht ihr denn da eigentlich genau? Welche Produkte bietet ihr an?
Genau, also wir stellen innovative und unwiderstehlich scharfe Bio-Instant-Curry-Soßen her, mit denen wir so ein bisschen den Convenience-Food-Markt auf den Kopf stellen wollen, weil wir zeigen wollen, dass Instant-Produkte auch gesund, authentisch und auch qualitativ sein können.
Das klingt gut und ja, wie ich schon meinte, geschmacklich ist es top. Vielleicht dann ein paar Worte zu dir. Ja, bei QA, wie ist es da zu dem Konzept gekommen und was ist vielleicht auch dein beruflicher Hintergrund?
Eigentlich komme ich aus der Gastronomie. Also die letzten 15 Jahre war ich dort tätig. Ich bin auch quasi in den thailändischen Familienrestaurants bei uns mit aufgewachsen, also von klein auf, deswegen auch der Bezug zu Asien oder der thailändischen Küche. Und genau, habe von klein auf diese Küche eigentlich schon früh lieben gelernt und der Weg hat mich in die Gastronomie gebracht, also wirklich alle Bereiche, die man sich vorstellen kann, von der Küche als Barkeeper, ich habe eine Losterie-Filiale mitgeleitet, Blockhaus, also und. Und die letzten 5 Jahre war ich dann im Familienbusiness dann zurück und dort entstand halt auch die Idee für das Produkt, weil es gibt wenige qualitative Alternativen, die einfach die Arbeitsschritte erleichtern. Oftmals braucht man eine Kühlkette, ein großes Lager, man muss die Mitarbeiter eintrainieren, was besonders auch in der jetzigen Zeit, um überhaupt gute Mitarbeiter zu bekommen, eh schon schwierig genug ist. Und so kam einfach die Idee, ein Produkt zu entwickeln, was wirklich super einfach ist, haltbar, kein Know-how voraussetzt, keine Kühlkette und was einfach von den Arbeitsschritten wirtschaftlicher und vereinfacht gestaltet, aber auch von der Qualität her in Bio-Qualität 100% pflanzlich, also vegan ist und damit alle Kunden ansprechen kann.
Ja, und die Qualität schmeckt man auf jeden Fall. Und Thema Soßen war immer so eine Kategorie, wo ich auch immer gehofft habe, dass da eine Innovation kommt. Deswegen habe ich auch sofort gesagt, dass wir gerne mal sprechen sollten. Ich selber habe halt früher so als Schüler dann oder als Student dann auch immer so Nudeln mit Pesto gegessen. Man kennt es. Irgendwann hat man da aber auch alle Sorten einmal durchprobiert und Pesto ist ja auch meistens nicht so gesund, enthält ja auch relativ viel Öl. Und bei den Standardsoßen im Supermarkt ist ja wirklich nicht so viel passiert. Ich meine, Nitte Lunch kam vor einigen Jahren, die hatten ja mehr den Suppenfokus. Mittlerweile haben sie auch, glaube ich, ein paar Soßen in der Range. Klar, die Eigenmarken entwickeln sich da auch weiter, aber auch in der Form, wie ihr es jetzt habt, dass man das wirklich einfach anmixen kann. Das ist, glaube ich, nochmal eine Innovation in dem Bereich und da sehe ich auch großes Potenzial. Ja, du sagst, ihr seid ja noch relativ jung, ihr seid jetzt vor ganz kurzem erst live gegangen mit dem Online-Shop, jetzt auch bald im LDH verfügbar. Was sind denn so deine bisherigen Learnings als Unternehmer? Hast du da vielleicht ein paar coole Erlebnisse bisher, von denen du berichten möchtest?
Ja, absolut. Also vor einem Jahr, am 1. August, haben wir die Firma gegründet. Also ein bisschen mehr als einem Jahr. Vor 3 Wochen, wie gesagt, haben wir gelauncht. Und in vereinzelten Rewe-Märkten, zum Beispiel München, wir haben jetzt relativ schnell eine Listung bei Dendria erhalten. Also wir kommen in 172 Biomärkte, Dens-Biomärkte rein und sind auch bei Edeka Startup live gegangen. Also ist schon sehr, sehr viel passiert in kurzer Zeit. Und wir versuchen gerade zu schauen, wo es am besten geht. Natürlich wollen wir den LEH, aber wir haben auch einen eigenen Online-Shop, den wir jetzt gerade ein bisschen mit Marketingaktionen, wie zum Beispiel Collaborations mit einer großen Influencerin, Sarah Harris, mit dem Adventskalender ein bisschen pushen wollen oder einem Gewinnspiel, zum Beispiel eine Reise nach Thailand, die wir verlosen unter den ersten 1000 Bestellungen, da das ein bisschen aufzubauen. Aber ja, das Schönste ist natürlich, wenn ein Produkt launchen kann und wenn du wirklich das zum ersten Mal nach all den Jahren und Mühen das Produkt im Regal siehst. ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren, es gehört dazu, zu jedem Startup sind viele Sachen schiefgegangen, also von der Produktion, es hat sich viel verschoben. Ich habe mir damals, glaube ich, mal einen 2-3-monatigen Puffer eingeplant für Sachen, die schieflaufen. Der ist komplett aufgebraucht worden. Und ich glaube, jeder, der ein Produkt entwickelt oder eine Firma gründet, am Anfang besonders, es gehört dazu, dass du 5-mal am Tag zwischen Nervenzusammenbruch und Euphorie quasi wechselst, weil dann eine gute Nachricht kommt, eine schlechte Nachricht. Aber was ich einfach daran liebe, ist die Problemlösung. Also man muss einfach problemlösungsorientiert sein und wirklich nie das Ziel vergessen. Also wirklich, dass du das irgendwann im Regal hast und dass es dann einfach losgehen kann.
Ja, das, was du beschreibst, sieht man ja auch bei vielen erfolgreichen Unternehmern. Ich bin ja jetzt auch selber einige Jahre Unternehmer gewesen und kann das auch nur so bestätigen, dass man am Anfang teilweise auch ein bisschen naiv ist. Klar, man bereitet sich auch ein Stück weit vor, schaut sich schon Podcasts, Videos an. Aber dann ist man wirklich so in dieser Phase, wo man dann merkt, so jetzt muss man wirklich all in gehen. Und wenn man diese Phase aber dann wirklich ein paar Jahre durch hat, dann wird man auch belohnt. Und der Weg auf dem, also der Weg allgemein ist aber so ultra spannend, wie du es auch schon beschrieben hast. Gibt es da ganz viele Events dazwischen drin und ganz viele Erlebnisse, die das Ganze so positiv gestalten. Und wie erlebst du denn so den Zusammenhang in der Foodseller-Branche und den Austausch mit anderen Gründern und Gründerinnen?
Ich muss wirklich sagen, es ist eine kleine Welt. Also man trifft sich auch immer mal wieder und es ist zwar eine riesengroße Branche, aber irgendwie trifft man immer wieder die ähnlichen Leute wieder. Und vor allem auch, wenn du jetzt auf Messen gehst, wie zum Beispiel, wir haben ja gesagt, auf dem Food Innovation Camp haben wir uns kennengelernt. Ich war mit Korea auf dem Markant Handelsforum oder beim Food Startup Campus. Und es ist eine tolle Gelegenheit, um wirklich zu networken, sein Produkt zu präsentieren. Und ich muss wirklich sagen, allgemein in Deutschland oder auch durch diese ganzen Messen, es gibt sehr viele Möglichkeiten für junge Startups, sich dort zu präsentieren, dass man eine Plattform findet, weil das ist, glaube ich, am schwierigsten. Es gibt tausende von neuen Produkten und jeder möchte neu und unique sein und da überhaupt mal ein bisschen Gehör zu finden, ist, glaube ich, am schwierigsten. Deswegen bieten solche Pitch-Wettbewerbe bei den ganzen Startup-Messen eine tolle Gelegenheit. Und ja, es ist schön, dass es auch eine kleine Welt ist, weil es wirkt dann schnell familiär oder man tauscht sich auch gerne aus, man hilft sich gegenseitig und gibt sich Tipps. Deswegen ist eine tolle Sache.
Ja, und die Food-Startup-Gründerinnen und Gründer, finde ich, sind auch immer alle sehr idealistisch, immer sehr, sehr positiv, auch dann sehr, sehr nachhaltig orientiert, achten natürlich auch alle auf eine gesunde Ernährung. Also da lernt man auch immer viel.
Es steckt auch eine besondere Energie hinter wirklich diesen Gründern dahinter. Und das merkst du auch, wirklich die Passion, die Energie und dass es nicht einfach darum geht, jetzt einfach irgendein Produkt zu entwickeln und einfach Geld zu verdienen, sondern wirklich auch die Ideale, die dahinter stecken. Und das macht einfach Spaß.
Ja, 100%. Also auch die gesellschaftliche Aufgabe und Funktion, die ja Lebensmittel haben, gerade in einem aktuellen Situation, wo auf der Welt viele Menschen übergewichtig sind, das schwingt da immer mit rein. Und jetzt natürlich auch gibt es auch wieder ganz viele Opportunitäten für Startups. Thema Klimawandel, wo es dann eine Krise gibt, wo es zum Beispiel auch sein kann, dass es in 10 Jahren gar nicht mehr normal sein wird, dass man Kakao, Kaffee etc. konsumiert, weil es die Rohstoffe vielleicht in der Menge gar nicht mehr gibt. Und ich glaube, da muss man sich jetzt schon viele Gedanken machen. Das machen wir ja bei Crowdfoods beim Verband auch, dass wir da auch die Startups dann supporten mit dem ganzen Ökosystem, das zusammenbringen, dass dieser Wandel noch schneller vonstatten geht. Zu dir, du bist ja, glaube ich, im Team alleine, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig?
Ja, richtig.
Das heißt, wie machst du das mit der Zeitaufteilung? Also wie entscheidest du, auf welche Messen du gehst? Wie viel Zeit packst du in Vertrieb, im Marketing? Wie teilst du das auf? Arbeitest du am Wochenende viel?
Ja, schwierig. Also wie gesagt, ich habe alles jetzt alleine gestartet von dem Produkt, die Entwicklung, Vertrieb mache ich aktuell auch. Ich habe eine tolle Frau, die mich in jedem Punkt versucht zu unterstützen, hauptsächlich auch beim Social-Media-Bereich. Bin ich sehr froh, dass sie mir da auch hilft. Und das Gute daran, wenn du natürlich selbstständig bist, du kannst es dir gut einteilen. Also von den Zeiten her, wann du was machst. Ich arbeite auch teilweise natürlich am Sonntag. Ich habe mir so ein bisschen den Samstag freigenommen als einen einzigen Tag, um ein bisschen wieder aufzuladen, auch privat. Und es ist schwierig, aber absolut machbar. Vor allem, ich bin vor einem halben Jahr Vater geworden. Das kommt noch on top. Danke, danke. Und ich möchte natürlich auch meinem Sohn gerecht machen und auch da nichts verpassen. Deswegen Wenn man möchte, kann man alles schaffen. Meistens bin ich bis zum Vormittag dann zu Hause, arbeite von dort, gehe dann in mein Büro, meine kleine Testküche am Nachmittag und arbeite abends nochmal weiter. Aber ja, man muss absolut Prioritäten setzen, auch von den Messen her. Und es ist schwierig, weil viele Messen überschneiden sich natürlich auch. Und man versucht natürlich, allen gerecht zu werden, aber hoffentlich, wenn es natürlich bei uns losgeht, wie gesagt, vor kurzem ist gelauncht, holen wir uns noch ein bisschen Unterstützung, damit wir es besser natürlich aufbauen können.
Ja, ja, Thema Messen sind, wie du schon gesagt hast, glaube ich, auf der einen Seite zeitaufwendig, auf der anderen Seite auch ganz gut planbar. Und ich denke mal, gerade im Football, in den ersten 2-3 Jahren sollte man wirklich jede Messe mitnehmen und dann vielleicht über die Jahre dann immer stärker auswählen. Aber gerade am Anfang ist es, glaube ich, echt eine sehr gute Möglichkeit. Gerade auch bei Food im Vergleich zu anderen Branchen lebt es ja davon, dass man das Produkt probiert. Und das geht natürlich am besten auf einer Messe. Vielleicht nochmal zum Thema Standort. Das fragen wir unsere Gäste und Gästinnen auch immer. Wir sitzen ja, glaube ich, in München. Wie bewertest du denn allgemein das Food-Startup-Ökosystem in Deutschland und dann vielleicht nochmal den Standort München spezifisch?
Ich glaube, es hat sich ein bisschen so entwickelt, dass München, Berlin und Hamburg sind so wirklich die Food-Startup-Städte, wo am meisten eigentlich herkommt. Und das Ökosystem in München ist eigentlich sehr, sehr gut und ist sehr, sehr offen auch für neue Startups. Ich bin zum Beispiel in einem kleinen, in der WhatsApp-Gruppe drin, wo quasi Münchner Food-Startups sich vernetzen oder auch mal austauschen, wenn sie Hilfe brauchen. Und es funktioniert sehr, sehr gut und wird auch sehr dankend von den ganzen Startups wie mir angenommen. Und ja, wie gesagt, also so wie ich es auch erfahren habe von den ganzen Messen, wenn man sich natürlich unterhält, hey, woher kommt ihr, kommen die meisten wirklich aus Hamburg, München und Berlin.
Ja, kann ich so bestätigen. NRW ist natürlich auch als bevölkerungsreiches Bundesland noch stark, aber Hamburg gerade, muss ich auch sagen, hat in den letzten Jahren da sehr viel getan, auch von der Stadt sehr viel. In Berlin erlebe ich so, dass es, glaube ich, aus Konsumentensicht sehr, sehr wichtig ist, für die Brands hier verfügbar zu sein. Aber rein von den Firmenzentralen, sage ich jetzt mal, oder auch von den Handelsfirmen, sitzen hier in Berlin nicht so viele. Aber natürlich haben dennoch alle hier die Vertretung. Es gibt die ganzen Verbände hier. Aber da hat sicherlich jede Stadt ihre eigenen Spezialitäten. Und in München gibt es ja beispielsweise auch Y-Food, die relativ groß geworden sind und die da sicherlich auch das System mitbringen. Ja.
Es gibt einige große Namen. Also Y-Food ist, glaube ich, noch in München. Dann gibt es noch Free Beers zum Beispiel. Also Es gibt ein paar große Namen, die hier sind. Ich finde es interessant, weil meistens, wenn man an Food denkt man so an Berlin, an die ganzen Innovationen oder das ganze Neue kommt meistens von dort. Aber München bringt echt viele coole Food-Startups aus.
Ja, München hat natürlich auch nochmal eine kaufkräftigere Zielgruppe, Bevölkerung als Berlin. Das spielt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen rein. Berlin hat dann vielleicht nochmal ein paar mehr Touristen. Aber wenn wir nochmal vielleicht auf dein Produkt zurückkommen, eine Soße kennt man ja eigentlich standardgemäß in einem Glas oder in so einem Beutel, mit dem man dann kurz aufreißt oder aufschneidet. Du hast es jetzt in der Pulverform rausgebracht. Wie ist es dazu gekommen? Wie kam der Gedankengang? Gab es da auch Challenges bei der Produktion? Was waren die Beweggründe?
Absolut. Ich glaube, was sehr besonders ist bei unseren Soßen, ist einfach, da steckt ein patentierter Herstellungsvorgang dahinter. Es hat 2 Jahre gedauert, bis wir das Patent erhalten haben. Und der Gedanke war am Anfang, dass wir ein Produkt, also ich wollte ein Produkt entwickeln, was natürlich das Gericht Curry verkörpert und das Herzstück von jedem Curry, egal ob vegan oder mit Fleisch oder mit Nudeln oder Reis, ist immer die Soße. Und deswegen habe ich mich darauf konzentriert. Das Problem war, man kann die Soße gut einfrieren, also im TK-Bereich, aber das ist zu kompliziert. Das ist ein extrem umworbener Markt, ein sehr kleiner Bereich auch im Supermarkt. Und als ich mich dann angefangen habe zu beschäftigen mit Trocknungsmethoden, um es einfach die Kühlkette da herauszunehmen vom Produkt und auch kompakter zu machen und leichter, bin ich schnell an meine Grenzen gestoßen. Also ich habe alles selber auch zu Hause bei mir ausprobiert. Ich habe eine kleine Vakuumkammer zusammengebaut oder gefriertrocken nachgestellt. Das war mir aber alles zu aufwendig, zu kostenaufwendig und zu blöd am Ende. Es sind viele Experimente schiefgelaufen, besonders zum Beispiel auch, als ich anfangs noch mit Fischsoße rumexperimentiert habe und ich nicht ganz bedacht habe, dass wenn du über Stunden lang Fischsoße mit trocknest, dass der Geruch natürlich dann auch eine Rolle spielt. Deswegen habe ich schnell entschieden, die lasse ich raus und es wird vegan werden. Aber das Wichtigste, wo ich wirklich gemerkt habe, ich muss das anders machen oder einen eigenen Vorgang entwickeln, war einfach, mir hat dieser authentische, frische Geschmack von einer zubereiteten, also frisch zubereiteten Currysoße gefehlt. Dieses Anbraten der Currypaste zum Beispiel, die wirklich die Aromen rausbringt. Und diese ganzen gängigen Industriemethoden hatten das einfach nicht. Weil da ging es wirklich nur um die Trocknung und die waren einfach viel zu lange, 12 bis 24 Stunden. Und bei unserem Vorgang nutzen wir halt schon Röstaromen, wodurch wir quasi einmal den Geschmack intensivieren und auch die Haltbarkeit gewährleisten können, auf natürliche Art und Weise, ohne die ganzen Konservierungsstoffe oder oftmals der ganze Schmarrn, der ja in vielen Produkten drinsteckt.
Ja, genau, weil Soßen sind ja auch häufig natürlich entweder so viele Öle mit drin oder dann Verdickungsmittel, viel Salz auch.
Also viel Salz, Verdickungsmittel, es gibt ganz viele Konkurrenzprodukte, zum Beispiel, die schreiben drauf eine Thai-Curry-Soße und uns ist wirklich der authentische Geschmack wichtig. Und bei denen steckt nicht mal Kokosnussmilch drin, sondern sie arbeiten rein mit Stärken. Und das wollen wir absolut nicht, wir wollen da transparent sein. Also das von den Zutaten her sind auch wirklich nur authentische Zutaten drin, die wir importieren. Und das, was man quasi im Restaurant bekommt, weil wir auch den B2B-Markt auch letztlich auch bedienen möchten, das steckt auch in unseren Soßen drin. Sieht man ganz klar an den Zutaten.
Ja, und man merkt auch bei diesen anderen Fertigsoßen, dass teilweise durch die Verdickungsmittel fallen die wie so eine Masse aus dem Glas raus, also wie so ein Pudding so ein bisschen.
Hatte ich auch solche, also bei manchen ähnliche Erfahrungen, aber ja, kann passieren.
Genau. Also ja, auf jeden Fall ein cooles Produkt und auch preislich natürlich voll im Rahmen im Vergleich zu den anderen Wettbewerbsprodukten. Du kannst ja mal kurz sagen, ihr habt ja, glaube ich, 4 Sorten aktuell zu je 2,49 im Online-Shop. Sind die dann im Supermarkt zum ähnlichen Shop verfügbar? Soll am Preis langfristig noch was passieren oder sagst du, der bleibt erstmal so?
Nee, der Preis ist bewusst so ausgesucht. Also 2,49 Euro für ein Bioprodukt. Man kriegt ungefähr 220 bis 250 Milliliter Soße aus einem Beutel raus, was eigentlich eine ganze Menge ist. Und es ist extra so gedacht, weil der Gedanke war so, dass war einmal der Endkonsument sich ein warmes Biogericht zubereiten soll für circa 5 Euro. Das war quasi das Ziel. Plus, wir haben natürlich die Konkurrenz angeschaut im Regal. Egal, ob es konventionelle Produkte sind oder auch Bioprodukte, es gibt kein Produkt, was so einfach ist, wo du nur Wasser hinzufügen musst, um einen wirklich die Currysoße herzubekommen, weil die meisten Produkte, da muss man noch extra Kokosnussmilch kaufen oder andere Zutaten und dann hat er einen Arbeitsaufwand. Und egal wie, bist du mindestens beim gleichen Preis, auch bei den konventionellen Produkten oder drüber. Deswegen, es ist nicht nur von der Anwendbarkeit vorteilhaft, sondern auch preislich, glaube ich, ein ganz guter Preis.
Ja, definitiv. Also als Student habe ich häufig mir Currys gemacht und dann liegt man bei so einer 400 Milliliter Kokosmilchdose auch bei 1,70 bis 2,50, je nachdem, ob es Bio ist oder nicht. Und das ist dann auch von der Menge her für eine Person dann schon wiederum ein bisschen zu viel.
Und man verwendet nicht meistens alles. Also meistens bleibt was übrig, dann stellt man es im Kühlschrank, dann vergisst man es, dann schmeißt man es eh weg. Und das war unser Gedanke, dass man braucht wirklich nichts dazu kaufen und es bleibt nichts übrig. Und das Coole daran ist, auch wenn man mal keine Lust auf Currys hat, zum Beispiel auf eine Currysoße, die Produkte oder dadurch, dass es ein Pulver ist, es ist vielseitig anwendbar als zum Beispiel als Instant-Marinade. Einfach ein bisschen weniger Wasser hinzufügen, 2 Esslöffel. Oder zum Beispiel gar kein Wasser hinzufügen, dann kann man es als Würzpulver benutzen. Wir haben auf unserer Website wirklich viele, also wir haben 20 Rezeptideen auf unserer Website, alles außer Curry im klassischen Sinne, wo die Leute wirklich rumexperimentieren können. Und das schönste Kompliment eigentlich vom Feedback her ist nicht nur der Geschmack, der die Leute begeistert, sondern es macht wirklich Klick in deren Kopf und die kommen auf die wildesten Ideen, wo sie wirklich das Pulver reinpacken. Und es ist wirklich, wir kriegen so tolles Feedback, wie die Leute es anwenden. Und auch wegen der Studentenzeit übrigens, unsere Verpackungen, weil bei uns dreht sich wirklich alles um Convenience, unsere Verpackungen sind gleichzeitig auch der Messbecher. Das heißt, selbst der Student, der keinen Messbecher zu Hause hat, kann die Soße noch super einfach zubereiten.
Ah, das heißt, der füllt die dann einfach mehrmals mit Wasser auf und dann?
Muss nur einmal, quasi man muss das Pulver entleeren und dann einfach dann bis zur Markierung mit Wasser auffüllen. Und dann hat man quasi genau die 200 Milliliter Wasser, die man benötigt, um die Soße zuzubereiten.
Ah, okay. Ja, das ist sehr convenient. Werde ich auch nochmal jetzt ausprobieren. Werde mir das die Tage nochmal zubereiten. Ich esse mal gern so Reis oder Hülsencurrys. Wie mache ich das dann mit dem Gemüse? Soll ich dann sozusagen erst die Soße aufkochen in der Pfanne und dann zum Beispiel noch Gemüse hinzufügen oder das Gemüse separat kochen und dann in der Pfanne hinzufügen am besten?
Ganz ehrlich, wie man möchte. Wir haben wirklich viel darum experimentiert, dass da eigentlich ja nichts schief gehen kann. Man kann die Soße auch super vorkochen und am nächsten Tag oder in 2 Tagen zum Beispiel dann anwenden. Aber wie man möchte, man kann auch mit dem Teekocher heißes Wasser aufgießen, heißes Wasser direkt reingeben, in den Topf auf der Seite extra anrühren oder gleich das Pulver mit dem angebratenen Gemüse oder Fleisch und dem Wasser in die Pfanne geben. Das ist super, super auflösbar, deswegen gibt es da gar keine Probleme.
Okay, top. Ich glaube, das ist auch wichtig heutzutage, dass es da convenient ist, weil Thema Convenience gab ja jetzt auch vom Food Hubber zum Beispiel den Healthy Snacking Summit, wo dann auch nochmal diskutiert wurde, dass die Leute immer mehr snacken. Das ist, und das sieht man ja nicht nur beim Thema Snacks, sondern das sieht man ja wirklich überall, dass es immer schneller gehen muss. Wie du auch schon meinst, bei Gastronomien, das ist natürlich auch spannend. Ihr habt ja auch einen B2B-Bereich auf eurer Seite, Thema Personalmangel etc., dass man aber natürlich als Kunde trotzdem was Hochwertiges kriegt. Und das ist allemal besser als bei irgendwelchen Ghost Kitchens, die es aktuell gibt, wo man dann einen Tiefkühl-Pizzateig den kriegt. Genau. Dann, seid ihr jetzt schon auf einem guten Weg und für die Zeit, wo es euch gibt, auch schon echt gut vorangekommen. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Was sind denn gerade so die Themen, die dich bewegen? Für jetzt die Leute, die den Podcast hören, wo können die euch unterstützen? Sucht ihr gewisse Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in bestimmten Positionen und was sind so deine Visionen allgemein jetzt für die nächste Zeit?
Also unsere Vision ist ganz klar, in den nächsten, sage ich mal, 2-3 Jahren den deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland, wirklich gut im LEH vertreten zu sein. Wir wollen ab nächstem Jahr auch den B2B anfangen zu beliefern. Also da werden 5-Kilo-Gebinde einmal geplant, also eine größere Menge. Das Schöne daran ist, wie gesagt, sie sind kompakt. Du kannst innerhalb von 5 Minuten 25 Liter Soße herstellen, wenn du möchtest, oder sie auch in anderen Gerichten, zum Beispiel in Hotels oder Kantinen mit einbinden. Und in 5 Jahren würden wir gerne dann international auch im größeren Stil unterwegs sein. Aktuell, wie gesagt, es ist noch machbar, alles quasi von meiner Seite aus zu machen, aber wir beginnen jetzt langsam im Vertrieb Leute zu suchen, sind auch in Gesprächen vielleicht mit ein paar Agenturen. Und marketingtechnisch ist natürlich auch immer eine ganz große Sache, weil man kann das teuerste Produkt auf der Welt haben, aber wenn man kein gutes Marketing hat, dann beißt oder hört niemand was davon.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, die nächsten großen Punkte sind wirklich Vertrieb und Marketing.
Ja, das ist, glaube ich, auch bei Food Startups wirklich das, wo man, oder generell bei Startups, wo man 80% der Zeit rein investieren sollte. Gerade auch Thema Marketing finde ich spannend, da rede ich auch viel mit Daniel drüber, sowohl privat auch natürlich in den Interviews sprechen wir dann mit unseren Gästen. Thema Trade Marketing, dass wenn man dann wirklich im Regal ist, dass man da als Hersteller alle Möglichkeiten nutzt, die einem der Handel da bietet. Da hatten wir auch schon verschiedene Gäste zu Gast, wie Adrian von Emso mit den digitalen Displays oder halt auch verschiedene Möglichkeiten, die Werbewirksamkeit im Markt zu messen. Ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial.
Es gibt Riesenpotenzial und viele Möglichkeiten, aber es ist immer schwierig herauszufinden oder kristallisieren, was zu deiner Marke passt und was wirklich eigentlich Sinn macht. Und besonders als Startup ist ein bisschen Trial and Error.
Ja.
Und man darf halt nicht zu viele Fehler machen, weil sonst ist oft das Geld weg oder auch der Kunde. Deswegen ist es ein schwieriges Thema, aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich.
Thema Finanzierung, wie ist es denn da geplant? Also kannst du dir auch vorstellen, Investoren mit reinzunehmen oder möchtest du das Ganze bootstrappen dann mit Krediten? Weil der Handel ist ja auch dafür bekannt, dass er durchaus mal längere Zahlungsziele hat, von 60 bis 90 Tagen. Wie ist das geplant langfristig?
Also bis jetzt wurde alles gebootstrappt, also wie gesagt, alles selber finanziert. Auch die erste Charge, wir haben jetzt 80.000 Portionen produziert und es kommen zwar die ersten Einkäufe rein, aber absolut, ich bin allgemein, egal in welchem Sinn, offen für Gespräche oder für Recommendations, auch im Sinne von Investoren. Bei uns geht es aber hauptsächlich nicht darum, unbedingt um den reinen Geldinvestor, sondern wir würden nur mit einem strategischen Investor quasi zusammenkommen. Der hat irgendwelche Vorteile im Sinne von, kann es sein Vertrieb, von speziellen Networking-Partnern oder etwas anderes bieten kann. Dann sind wir natürlich sehr, sehr offen für solche Gespräche.
Wäre Höhle der Löwen zum Beispiel auch eine Option, oder?
Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie Food-Startup oder Allgemein-Startup beginnt, liebäugelt irgendwo auf der Seite auch mal damit, was natürlich auch eine tolle Plattform ist. Es ist eine der beliebtesten TV-Shows im deutschen Fernsehen. Ich glaube, die haben über 8 Millionen Zuschauer, was alle marketingtechnisch super ist. Ja, wäre vielleicht auch ein Gedanke, mit dem wir uns dann beschäftigen werden.
Aber Thema Marketing hattest du ja auch angesprochen mit Sarah Harrison. Glaube ich, dass ihr da im Adventskalender drin seid.
Ist absolut auch ein großer Meilenstein gewesen, weil die verkauft 10.100 Adventskalender, wovon es nur 5 Food-Produkte gibt und eins davon ist unser gelbes Curry. Das heißt, ist natürlich mega, die Marke rauszubekommen. Und der Gedanke auch, warum wir es gemacht haben oder da rein wollten, ist, weil eins unserer Mottos oder Slogans heißt Just Add Water, Try It, Love It, weil die Leute wirklich einfach verstehen, wenn sie einmal das Produkt oder die Sauce probiert haben, wie qualitativ sie ist, was für einen Vorteil es gibt. Und man muss irgendwie, wie du gesagt hast, auch mit dem Messen, man muss das Produkt irgendwie zu den Kunden bringen, dass es probiert. Und das ist, glaube ich, eine tolle Gelegenheit. Wir haben auch noch eine, jetzt bei der Messe, eine Produkt- und Marketing-Einstiegskampagne bei You Try Me gewonnen.
Ah ja, mit André hatten wir auch schon ein Gespräch, auch sehr cooles Konzept.
Absolut, und ich habe doch im Vorhinein schon mit denen gesprochen, deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich den Preis gewonnen habe. Und auch eine super Sache, um wirklich Produkte an den Endkonsumenten zu bringen und die Marke irgendwie publik zu machen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, als Foodstart muss man einfach verschiedene Sachen testen und das, was dann funktioniert, da dann mehr Zeit und Geld investieren. Aber beim Marketing gibt es ja ganz viele Wege heutzutage, auch über wie jetzt bei TikTok, Instagram Bekanntheit zu bekommen. Aber natürlich gibt es dann da auch immer die nochmal Differenzierung von wirklich Bekanntheit und auch Bekanntheit, die konvertiert in Verkäufe.
Es gibt, also unfassbar, wenn du jetzt anfängst, neu etwas zu launchen, es gibt so viele Leute, die dich anschreiben oder ich sag mal mitverdienen wollen oder die das Blau vom Himmel versprechen. Es ist schwierig, da wirklich zu differenzieren und die Guten rauszufinden. Ist auch viel Arbeit, aber im Endeffekt, Marketing brauchst du und es lohnt sich immer.
Ja, definitiv. Und ja, ich glaube, das sind auch gute Schlussworte. Danke dir auf jeden Fall für den Austausch. Sehr spannend. Ich kann jedem mal ans Herz legen, online oder dann auch im LEH zu schauen und eure Produkte mal auszuprobieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Geschmacklich ist eine Erfahrung. Fühlt sich wie so ein bisschen Urlaub an, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Wärmt es auch und hat ja auch schöne bunte Farben. So geht es mir immer im Winter, dass ich jetzt auch echt häufig dann Tee trinke und auch mal so Suppen und Currys konsumiere.
Dafür sind die Produkte perfekt und es ist das schönste Beispiel, weil wir genau diesen Geschmack von Thailand zu den Kunden bringen wollen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, danke dir.
Danke.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachvibes.